Anne, sag mal, hattest du die Völkerwanderung im Geschichtsunterricht? Kannst du dich erinnern?
Das ist damals irgendwie untergegangen. Und du?
Ja, kurz, aber das, was ich da gelernt habe, das stimmt wohl gar nicht.
Wissensnachrichten. Von Fakten bis Funfacts auf den Punkt.
Wir sind Anne Tepper und Inga Gebauer und haben 4 Meldungen für euch dabei.
Also grob zusammengefasst stand zur Völkerwanderung in meinem Geschichtsbuch, wie wahrscheinlich in ziemlich vielen anderen Geschichtsbüchern auch. Vor rund 1500 Jahren sind die Germanen aus dem Norden Europas in Richtung Süden gezogen, und zwar in Massen, deshalb Völkerwanderung. Dann haben sie die Grenzen des Römischen Reichs überrannt, das sowieso schon schwächelte damals. Und das war dann auch das Ende der römischen Herrschaft in Westeuropa.
In Wirklichkeit lief das Ganze aber wohl viel friedlicher ab. Dass die Völkerwanderung eine Invasion der Germanen war, ist sowieso schon länger umstritten. Eine Studie im Fachmagazin Nature bestätigt das jetzt aber nochmal.
Für diese Studie hat eine Forschungsgruppe Skelette aus Süddeutschland untersucht, aus der Zeit der Völkerwanderung und aus den Jahrhunderten davor und danach. Und das hat ergeben, schon lange vor dem Ende des Römischen Reichs sind Menschen aus Nordeuropa Richtung Süden gewandert, aber eher einzelne Familien und auch Einzelpersonen und keine Massen.
Zuerst haben diese Germanen wohl als Arbeiter auf dem Land gelebt und auch nur untereinander geheiratet und Kinder bekommen, sprich, sie blieben getrennt von den Menschen in den römischen Städten und Militärlagern. Das war in den römischen Vorschriften auch so vorgesehen, aber sie übernahmen wahrscheinlich nach und nach die spätrömische Kultur und Latein auch als Sprache.
Ja, aber als dann um 470 der römische Staat zusammengebrochen ist, gab es diese Vorschriften nicht mehr. Die Strukturen in den Städten, die brachen zusammen und die Militärlager wurden auch aufgelöst. Und dann zogen viele Menschen aus den Städten oder aus den Militärlagern aufs Land und gründeten da auch Familien mit den Zuwanderern aus dem Norden.
Unterm Strich heißt das laut den Forschenden, die genetisch diverse Bevölkerung in Mitteleuropa, wie wir sie heute haben, ist eher ein Ergebnis von Integration und nicht von Eroberung durch die Germanen.
Findest du es nicht auch manchmal gruselig, wie viel die großen Digitalkonzerne, also zum Beispiel X oder Meta, über uns wissen, alleine weil wir ihre Social-Media-Plattformen nutzen?
Total. Und noch gruseliger finde ich jetzt, wie wenig sich diese Konzerne in die Karten gucken lassen, zum Beispiel von der Forschung. Zu dem Thema hat der Deutschlandfunk recherchiert und Interviews mit 20 Social-Media-Forschenden geführt aus mehreren Ländern.
Und die kritisieren, dass es super schwierig ist, an Nutzungsdaten von Plattformen wie X, Facebook und Instagram zuzugreifen. Dabei gibt es eigentlich ein EU-Gesetz, laut dem die Forschung Anspruch auf solche Informationen hat. Denn klar, nur wenn man diese Nutzungsdaten hat, kann man ja die Auswirkungen von Social Media erforschen, zum Beispiel auf die Gesundheit oder was sie mit Wahlergebnissen machen.
Und dazu sagt einer der Forschenden, das funktioniert zum Teil ein bisschen, aber meistens werden die Forschenden von den Internetkonzernen in ihrer Arbeit behindert durch komplizierte Antragsverfahren und dann müssen sie auch auf die Daten warten und die sind oft unvollständig.
Dieser Forscher vergleicht das Verhalten der Plattformbetreiber mit dem von Ölkonzernen, die kein Interesse an Klimawissenschaftsergebnissen haben. Die Plattformen haben ja auch kein Interesse, dass unabhängige Fachleute was rausfinden, was nicht zu den kommerziellen Interessen von Social Media passt.
Ja, das hat aber zur Folge, dass man unter anderem Hassrede und Falschinformationen nicht gut erforschen kann, warnen die Forschenden. Und dadurch fehlt dann auch der Politik die nötige Faktenbasis für Entscheidungen.
Und deshalb wollen die Forschenden, dass dieses EU-Gesetz strenger durchgesetzt wird.
Jetzt geht es um eins der ältesten Landtiere, den Skorpion. Warum gibt es den seit 430 Millionen Jahren immer noch? Könnte an seiner ausgefeilten Verteidigungs- und Jagdtechnik liegen. Mit seinem Stachel und seinen Scheren hat er, kann man so sagen, sehr wirksame Waffen. Und dabei setzen die Tiere auf eine Metallverstärkung.
Mhm. Zink, Mangan und Eisen. Diese Metalle brauchen auch wir Menschen, damit unser Körper funktioniert, in Minimengen natürlich. Skorpione lagern diese Stoffe aber gezielt ein, um ihre Waffen zu verstärken. Das hat ein Team entdeckt, das von einem Forscher der Uni von Queensland in Australien geleitet wird.
Zink geht zum Beispiel in die Spitze der Stacheln, damit die nicht abbricht, wenn der Skorpion zusticht. Mangan bringt zusätzlich Stabilität und die Scheren werden mit Zink und Eisen gepanzert. Und zwar nur da, wo es auch wirklich nötig ist, in dem Teil, der beim Zuschnappen am meisten belastet wird.
Man kann echt immer wieder staunen über die Präzision der Natur.
Ja.
Die Verteilung, die ist nämlich auch nicht bei allen Skorpionen gleich. Die Arten, die zum Beispiel mit ihrem Stachel jagen, die lagern da mehr Metalle ein. Die Scherenjäger stärken ihre Scheren.
Präzision ist auch beim Kaffeemachen gefragt, zumindest wenn man so richtig guten haben will. Wassertemperatur, Bohnen, Röstung, Mahlgrad, da muss alles stimmen und das ist echt was für Profis.
Ja, was für die aber auch herausfordernd sein kann, dass jede Tasse auch noch gleich schmeckt. Zum Glück sind das aber auch Fragen, die offenbar Forscherinnen und Forscher umtreiben. Ein Team unter anderem von der Uni Oregon in den USA sagt, dass es eine gute Lösung gefunden hat.
Die Forschenden haben eine Möglichkeit entwickelt, wie man relativ simpel ein Profil erstellen kann, wie der Kaffee schmeckt und wie stark er ist.
Quasi ein chemischer Fingerabdruck.
Genau. Witzigerweise schickt man dazu erstmal Strom durch den Kaffee. Das Team hatte da so ein Labortool, mit dem man normalerweise Batterien testet, und damit konnte es dann beim Kaffee beobachten, wie der auf den Strom reagiert.
Die Forschenden haben beobachtet, dass Kaffeebohnensorten je nach Zubereitung unterschiedlich reagieren. Die Idee ist jetzt, dass man mit dieser Methode Kaffees helfen könnte, die Qualität ihres Kaffees zu kontrollieren, dass der eben immer gleich schmeckt.
Wobei eine Forscherin, die nicht an der Studie beteiligt war, der Washington Post gesagt hat, ja, das ist schon nützlich, aber um Kaffeegeschmack wirklich zu beschreiben, da braucht man einfach auch die menschlichen Sinne.
Ja, und irgendwie denke ich mir auch gerade, ist doch vielleicht ganz schön, wenn nicht immer alles gleich schmeckt, oder?
Ja, bunt und immer wieder neu sind auch unsere Wissensnachrichten für euch, und am Montag gibt's eine neue Ausgabe.
Genießt das lange Wochenende. Wir sagen tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova.